Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin mit Knut Elstermann.
Nein. Nein. Nein, ich glaub's nicht.
Was?
Nein, du bist kein Killer. Das kann nicht sein. Ich hab dich gegoogelt, aber ich finde nichts, als würdest du nicht existieren.
Vielleicht bin ich nur eine Fantasie von dir.
Was ist der größte Unterschied zwischen deinem wahren Ich und dem als Berufskiller?
Das ist die große Frage. In dem Film A Killer Romance wird die gestellt. Es ist ein Nebenjob. Es ist sehr aufregend für den Psychologielehrer Gary, eben auch sich auszugeben als Auftragsmörder. Das werden wir alles gleich bereden können. Sehr turbulente Komödie und beruhend auf Tatsachen. Das finde ich ja so unglaublich in diesem Film von Richard Linklater. Außerdem freuen wir uns auf tolle Gäste, tolle Gesprächspartnerin. Ich nenne erstmal nur eine, nämlich Maren Egger, die berühmte und sehr beliebte und preisgekrönte Schauspielerin. Endlich mal an 12 Uhr mittags. Ich glaube, es haben wir noch nie geschafft, dass sie hier bei uns zu Gast ist. Zum Film Kein Wort in der zweiten Stunde wird sie dann Rede und Antwort stehen. Und damit herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Jetzt bei mir Anna Wollner, die ich herzlich grüße. Hallo.
Hallo, lieber Kind.
Liebe Anna, ich habe ja schon so ein bisschen angedeutet, worum es geht in Killer Romance. Das ist schon eine ziemlich verrückte Geschichte. Man braucht eine Weile, bis man es dann richtig verstanden hat. Gespielt wird dieser Gary vom, wie ich finde, sehr smarten Glenn Powell. Kennen wir aus vielen, auch gerade so Actionfilmen. Ne? Aber hier ist er doch sehr zurückhaltend. Der hat eben diesen Job, Psychologielehrer, ein neuer Film von Richard Linklater. Aber den Nebenjob habe ich ja schon mal genannt. Vielleicht kannst du mal genau erzählen, das macht er nicht aus Spaß oder nicht nur aus Spaß.
Nee, der stolpert da vor allem auch nur so rein, weil er hat diesen Nebenjob bei der Polizei und soll die eigentlich in technischen Belangen unterstützen, aber dann bei einem Job fällt der eigentliche Fake-Hitman aus und er wird ersetzt. Also er macht Gespräche mit Leuten, die jemanden anheuern wollen, jemanden umzubringen. Und in dem Moment, in dem sie wirklich bestätigen, dass das ihr Ziel ist, kommt natürlich die Polizei. Also er ist so eine Art Lockvogel, dieser Fake-Hitman, und hat auch für jeden Einsatz, den er hat, eine andere Identität. Und das finde ich großartig, wie sehr Glenn Powell das auch genießt, diese Identität sich anzueignen. Es ist jetzt egal, ob der sich irgendwie einen Fake-Bart anklebt, ob der sich Fake-Tattoos aufmalen lässt oder eine Perücke trägt. Und bei einem dieser Unlock-Versuche verliebt er sich dummerweise in die potenzielle Auftraggeberin. Und das ist der Moment, wo er einfach auch die Spielregeln der Polizei über den Haufen wirft und das Ganze so ein bisschen an Fahrt aufnimmt.
Also er hat einen Riesenspaß dabei, wie du schon sagst. Und der entwickelt ja auch so eine erstaunliche Überzeugung und Fantasie und Spiellust. Also er ist richtig dabei. Man merkt das, er bricht da damit auch aus. Anna, wollen wir nicht vergessen, aus einem ziemlich langweiligen Alltag. Und da wirkt er auf die Leute ja auch nicht irgendwie anziehend. Was ich so toll finde in dem Film ist ja, dass dieser Job, der eine reine Erfindung ja erstmal ist, ne? Es ist ja irgendwie alles gespielt, trotzdem zurückstrahlt auf seine Persönlichkeit. Also irgendwann sagen die Studierenden, die Frauen dann vor allem, warum ist denn der so sexy plötzlich? Was ist da los?
Ja, der identifiziert sich total damit. Der geht da total drin auf. Also auch vor allem mit diesen Fake-Identitäten, die er annimmt, weil er war ein Langweiler, er hat 2 Katzen, das ist eigentlich alles, er ist geschieden, weil seine Frau einfach aus dieser Lethargie, also eine Ex-Frau aus dieser Lethargie ausbrechen wollte. Und es ist ja nicht nur durch die neue Liebe, dass sein Leben Fahrt aufnimmt, sondern auch einfach durch dieses Spiel wirklich mit dem, was er sein könnte, was er sein will und was er am Ende dann auch sein wird.
Ich habe mich übrigens gefragt, Anna, müsste man mal einen Juristen fragen, ob das wirklich strafbar ist. Also wenn ich einen Auftragskiller anheure, also eine Tötungsabsicht, die ja dann nicht real ist, weil der ist kein Mörder und das wird ja dann auch nicht ausgeführt, ob das überhaupt strafbar ist. Da müsste man mal nachdenken. Versuch am untauglichen Objekt oder so.
Ja, aber also in Amerika, das beruht ja auf einer wahren Begebenheit. Also diesen Fake-Hitman, den gab es ja wirklich. Nicht in Texas, wo der Film spielt, sondern in Houston. Das Ganze basiert auf einer auf einem Zeitungsartikel, den Richard Linklater gelesen hat und den er auch zusammen mit Glenn Powell das Drehbuch entwickelt hat. Und ich finde wirklich, du hast eben Glenn Powell schon genannt. Ich glaube, ganz viele haben von dem überhaupt kein Bild vor Augen, weil der bisher immer in Nebenrollen war. Die größte, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr an der Seite von Tom Cruise in Top Gun Maverick. Und da hat er ja diesen sexy Piloten gespielt. Das hat er hier in Ansätzen natürlich auch. Und er empfiehlt sich für mich wirklich als Hauptdarsteller, weil es ist ja am Ende ist es ja auch irgendwie so eine Screwball-Komödie mit Film-Noir-Elementen und sehr, sehr abstrusen Wendungen.
Du hast ja schon gesagt, also irgendwann gerät dann Beruf und Gefühl und Fiktion und ja, Realität irgendwie total durcheinander, weil er sich ja verliebt in Madison. Adria Adorna spielt die und das ist schon völlig klar, jetzt wird es schwierig. Also wie konsequent darf ich diesen Job noch machen? Dann wird es ihm auch eine romantische Liebesgeschichte. Ich fand ja so, weißt du, am Anfang, es braucht so eine Weile. Nicht? Klar, es muss ja irgendwie auch erzählt werden und erklärt werden, was er da eigentlich macht, wie das funktioniert. Aber so spätestens so ab dem ersten Drittel so danach geht es dann richtig los und dann geht es auch schnell zur Sache und dann wird es eine originelle Farce. Ich dachte ja manchmal, Anna, das ist ja fast sowas wie eine Metapher für Schauspielkunst, also für diese kreative Hochstapelei. Er schlüpft immer in andere Rollen, das machen Schauspieler ja auch.
Ja, er ist ein totales Chamäleon und das genießt er aber auch. Und natürlich, ja, Metapher auf Schauspielerei, warum eigentlich nicht? Wenn wir Schauspieler bringen im seltensten Fall auch jemanden um, zum Glück. Was mich aber auch noch total überrascht hat, der Regisseur, der dahinter steckt, ne? Richard Linklater. Ich erinnere mich an unsere Schwärmerei über Boyhood. Ja. Der hat die Before, After, Sunrise, Sunset Trilogie gemacht, School of Rock, und er kehrt hier so ein bisschen, ja, würde ich fast sagen, zu seinen Wurzeln zurück. School of Rock, auch dieser humoristische Ansatz. Es fehlt die Melancholie, die seine Filme ja sonst immer noch mal haben. Aber ich finde auch tatsächlich, dass Richard Linklater sich hier als Regisseur so ein bisschen neu erfindet.
Schön, dass du das so sagst, denn wir reden ja gleich über Kinds of Kindness, also der neue Film von Yorgos Lanthimos, ein ganz anders gelagerter Regisseur. Ja. Aber das kann man schon vergleichen, dass er in jedem Film etwas ganz Neues ausprobiert und nicht auf so einen Nenner zu bringen ist. Das gilt eben auch für seinen Kollegen Richard Linklater und für seinen neuen Film A Killer Romance. Für uns gesehen von Anna Wollner. Ich danke dir. Tschüss.
Sehr gerne.
Gerade erst hat er große Triumphe gefeiert mit seinem Film Poor Things, der griechische Regisseur Yorgos Lanthimos. Und da ist er schon wieder da mit einem neuen Film. Und wieder sprengt er alle Erwartungen. Das gehört ja zu seinen großen Fähigkeiten, uns immer wieder zu überraschen, sich selbst auch neu zu erfinden, immer was anderes und in einem anderen Stil zu erzählen. Liebe Anke Lewicke, damit grüße ich dich erstmal herzlich. Hallo, hallo.
Lieber Knut Elstermann, hallo. Ich versuche mich auch jeden Samstag bei dir neu zu erfinden.
Genau, das gelingt dir auch. Du redest ja auch über neue Filme. Also in diesem Fall überraschend schnell eben nach Poor Things der neue Film Kinds of Kindness lief in Cannes im Wettbewerb. Und schon die Konstruktion, Anke, ist ja sehr originell. Also wir haben die immer gleichen Schauspieler in drei verschiedenen Episoden, aber dann jeweils in anderen Rollen. Erklär das mal bitte.
Ja, wie soll ich das erklären? Also ich kann sagen, es gibt durch diese drei Episoden trotzdem einen roten Faden. Und dieser rote Faden hat viel mit Lanthimos zu tun, weil wenn man sich seine Filme anschaut, jetzt wie Poor Things oder Die Favoritin, da geht es doch dann eigentlich immer um so ins Absurde gesteigerte Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse. Und diese Verhältnisse können jetzt ein Arbeitsverhältnis sein, das kann aber auch eine Beziehung, eine Ehe sein, das kann aber auch ein Sportclub und so weiter sein. Und wie immer bei Lanthimos fragen wir uns eigentlich hier, warum sind diese Figuren eigentlich so fremdbestimmt? Die wirken ja immer wie Marionetten, und wer hält die Fäden eigentlich? Und da haben wir die erste Episode, da gibt es einen Angestellten und der lässt sich von seinem Chef eigentlich alles diktieren. Also wann er Sex mit seiner Frau hat, was er zu essen hat und auch sein Gewicht.
Wir hatten das Thema doch schon. Du musst ein paar Pfund zulegen, das habe ich dir letztes Mal gesagt.
Aber das habe ich.
Das hast du ganz sicher nicht. Du bist sogar noch dünner. Wir müssen uns deinen wöchentlichen Ernährungsplan nochmal ansehen.
Dieser Chef wird gespielt von Willem Dafoe, mit dem hat er auch in Poor Things schon gearbeitet. Und dieser Mann, dieser junge Mann, der sich da so rumschubsen lässt als Objekt totaler Unterwerfung, das ist der großartige Schauspieler Jesse Plemons, der in Cannes auch ausgezeichnet wurde als bester Darsteller. Anke, und das ist ja schon auch, du hast es ja schon angedeutet, so ein Grundthema, das sich durch diese drei Episoden zieht. Also Kontrolle, Machtausübung, bedrohte Identität. Und auch in den anderen Geschichten geht es ja immer um die Frage, wer sind wir eigentlich oder wer ist das Gegenüber?
Ja, da geht es vor allen Dingen auch in der dritten Episode drum, da spielen dann Jesse Plemons und Emma Stone eben so Sektenanhänger, die auf einer Suche nach einem Heilsbringer sind. Und das Interessante, sie suchen Heil und gehen dafür aber eigentlich quasi über Leichen. Also da ist so eine Brutalität auch auf einmal drin, und man fragt sich die ganze Zeit in allen Folgen, warum wir Menschen uns das eigentlich alles so antun. Also woher kommt unsere Bedürfnis, andere Menschen zu quälen? Und warum ordnen wir uns unter? Also das wird so in allen Facetten durchgespielt. In der zweiten geht es dann um eine Meeresbiologin, die zurückgekommen ist. Sie war verschwunden und der Mann denkt auf einmal, es ist eine andere Frau und fängt die dann an zu quälen. Und ich muss mal sagen, bei diesem Lanthimos ging die Gewalt, war mir dann doch manchmal zu viel Effekt. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als dass sie wirklich was erzählt hat.
Also das ging mir eigentlich nicht so, weil ich fand, das gehört ja immer zur Struktur auch der Beziehung dieser Menschen untereinander. Mich hat das eben alles sehr beunruhigt. Also ich fand das so irritierend, fast surreal, dass dann immer die gleichen Leute auftauchen in anderen Rollen und dass man diesen Zusammenhang ja selbst auch herstellen muss. Nicht sonst würde man ja sagen, okay, das sind drei Geschichten, die haben miteinander gar nichts zu tun. Aber ich finde schon, dass die Abgründe der Alltäglichkeit hier in diesen Filmen oder in diesen Geschichten etwas auslösen, dass ich so eine kreative Unruhe nennen würde.
Also ich bin so hin und her gerissen bei dem Film. Also ich musste immer ein bisschen daran denken, was Rainer Werner Fassbinder mal über Claude Chabrol gesagt hat, dass Claude Chabrol wie so ein Insektenforscher ist, der die Menschen unter das Mikroskop nimmt. Und manchmal ist der Blick von Lanthimos mir vielleicht auch zu kalt, zu kühl, zu versuchsanordnungsmäßig. Aber dann finde ich einfach, wie das Ganze wieder gefilmt ist. Also diese unbehausten amerikanischen Städte, die Parkplätze, die Motels, diese Wohnungen, wo überhaupt eigentlich gar kein Leben stattfindet. Und dann sind die Einstellungen wieder so tiefenscharf, dass sie so einen Sog entwickeln. Also man kann diesem Film gar nicht entkommen. Und auch wenn ich ihn jetzt mit Poor Things vergleiche, gut, Bella Baxter, also Emma Stone, das war ja so eine feministische Kinofantasie. Dieser Figur hat er ja ein Eigenleben gegönnt. Das kann man jetzt von diesen Figuren hier nicht sagen. Aber dennoch wirken sie bei mir nach. Also die beschäftigen mich, also sie beunruhigen mich auch. Und ich muss sagen, das ist ja auch einfach wieder ganz toll gespielt. Also Willem Dafoes Chef in der ersten Episode, das ist ja so zwischen Herrschucht und Verklemmtheit. Und Jesse Plemons, der ja immer so was Babyface-haftes hat und dann aber total perfide sein kann. Und Emma Stone ist doch in der dritten Episode da als Sektenanhängerin die Inkarnation der Gemeinheit zu allem bereit. Also dann hat man, die ziehen einen dann auch so doch regelrecht rein in diese eigentlich sehr kalte Versuchsanordnung.
Ich musste ihn gar nicht so an Chabrol denken, sondern mehr so an Buñuel auch, nicht? Also der hat ja auch so, ist immer wieder geschafft, in der Alltäglichkeit plötzlich eine Beunruhigung zu schaffen, irgendetwas Surreales, wo plötzlich sich die Wirklichkeit so ein bisschen verschiebt. Und so ist es manchmal ja auch hier, sind das so kleine Verschiebungen, die dann für eine große Irritation sorgen, in dem Film Kinds of Kindness. Und ich sag's nochmal, Jesse Plemons, bestens bekannt aus Breaking Bad, er ist ausgezeichnet worden als bester Darsteller in Cannes in dem Film Kinds of Kindness, jetzt im Kino zu sehen. Danke dir, Anke. Mit dem nächsten Film betreten wir eigentlich fremdes Gebiet. Es ist ein Familienfilm, es ist eine Familie und wir gehen hinein in diese Familie, lernen alle sehr genau kennen, jede einzelne Konstellation. Es ist ein Film, der zwar in der Gegenwart erzählt, aber gleichzeitig immer wieder in die Vergangenheit dieser Familie zurückgeht. Also auch ein Werk, das so umfassend ist und so genau erzählt, sowohl von der Geschichte als auch von der Gegenwart dieser Familie. Ein sehr persönlicher Film. Ich glaube, persönlicher geht es gar nicht. Wenn man so einen Film macht, dann gibt man sich auch preis. Übrigens auch die Menschen, die man liebt und die für dich auch da sind und für die du da bist. Und damit erstmal ganz herzlich willkommen. Sie hat hier bei uns um die Ecke studiert, in Babelsberg. Hat schon einige sehr erfolgreiche Drehbücher geschrieben, hat für diesen ersten jetzt auch selbst als Regisseurin verantworteten Film gleich den Kritikerpreis bekommen. Also unsere Kollegen haben dich ausgezeichnet in Saarbrücken, also beim Ofels-Festival. Ganz herzlich willkommen. Bahar Bektash ist bei uns Regisseurin von Exile Never Ends. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo Knut, vielen Dank.
Und so einen Schritt zu gehen. Im Film ist es schon immer noch ungewöhnlich, im Dokumentarfilm so oft ich zu sagen und auch sich selbst zu zeigen. Du bist Protagonistin deines eigenen Films und das muss an einem bestimmten Punkt mal gekommen sein. Der Film geht über einen langen Zeitraum, ist eine Langzeitbeobachtung der Familie, wo du gewusst hast, das, was ich hier zu erzählen habe, geht über das hinaus, was meine Familie betrifft.
Ja, also das war auf jeden Fall ein Riesenfaktor bei dem ganzen Film, weil ich wusste, das ist kein Einzelschicksal und es muss erzählt werden, damit auch andere Menschen sich gesehen fühlen. Ich glaube, das war schon auch ein Riesenfaktor. Und auch die Riesenungerechtigkeit, das war ein Riesenantreiber für mich, diesen Film zu machen.
Also eine sehr besondere Familienkonstellation. Lass uns die gleich mal beschreiben. Ihr seid Kurden, aus der Türkei stammt. Die Eltern sind emigriert, sind nach Deutschland gekommen. Da warst du schon auf der Welt und der ältere Bruder?
Genau.
Dann kommt der Dritte dazu?
Genau, der dritte ist dann hier in Deutschland auf die Welt gekommen. Meine Mutter, mein Bruder Taner und ich sind aus der Türkei 89 geflüchtet. Zu diesem Zeitpunkt war ich knapp 9, mein Bruder knapp 7.
Und davon erzählst du ja eben auch in diesem Film. Also wie es ist, hier zu leben, hier anzukommen. Deine Eltern reden darüber, es ist sehr anrührend übrigens. Das sind starke, wunderbare Persönlichkeiten, muss ich mal sagen. Deine Eltern sehe ich sehr, sehr gern zu. Und die sind so offen und so ehrlich und erzählen ihm auch von all ihren Schmerzen, ihren Verwundungen. Wie war das für deine Eltern eben mit der Tochter? Vielleicht gerade deshalb, ne? War es möglich, überhaupt darüber zu reden?
Ja, also sie haben sich sehr gefreut, dass ich diesen Dokumentarfilm mache. Das war für sie ganz, ganz wichtig. Vor allem, weil meine Mutter und mein Vater ja beide Aktivistinnen waren, auch in der Türkei, auch hier in Deutschland später. Und für sie war das, glaube ich, beide die Möglichkeit, das zu erzählen und auch sie haben das eher als was Politisches gesehen, so wie ich auch. Und deswegen waren sie sehr frei und wollten das schon erzählen.
Was waren denn so die großen Schwierigkeiten? Kann man das kurz skizzieren? Nach Deutschland kommt eben als auch anerkannte Flüchtlinge, denke ich.
Genau, politisch anerkannt, ja. Die Schwierigkeit war damals zum einen, dass wir natürlich erstmal von der Türkei und von diesen politischen Ereignissen damals schon sehr traumatisiert waren und voller Hoffnung hierher gekommen sind. Die anfänglichen Schwierigkeiten, Sprache und all diese Dinge wie mit Gutscheinen einzukaufen, stigmatisiert zu werden, in der Schule Außenseiter zu sein. Das waren schon diese ganz, ich sag mal, normalen Dinge, die man ja auch sonst so kennt. Aber ich glaube, was ganz schwierig war, dass wir schon relativ schnell mit Neonazi-Anschlägen konfrontiert waren. Also 89 war schon echt auch ein sehr heikles Jahr, finde ich. Die Wende, das hat viel damals mit uns gemacht. Und ich glaube, das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung damals.
Aber es sind eben auch so Details, wie du gerade andeutest, finde ich, die ja dadurch, dass das so Alltagserzählungen sind, in der Küche, nebenbei, das sind jetzt keine Interviews, nur erzähl mal, wie es war, deshalb so berühren. Was du gerade sagst, habe ich nicht vergessen mit diesen Gutscheinen. Deine Mutter hat ja gearbeitet, die hat ja auch einen Beruf und plötzlich stehst du da mit diesen Gutscheinen im Supermarkt und musst damit bezahlen. Und dass das ein schambesetzter Vorgang ist, habe ich bis dahin nicht verstanden, muss ich auch sagen. Erst durch deine Mutter, durch ihre Erzählung. Darauf hast du, glaube ich, auch viel Wert gelegt. Diese Alltagsdinge zu schildern, uns nahezubringen?
Ja, das war mir sehr wichtig, weil ich denke, alles andere, was mit Aufenthalt und etc. pp. So, wir hören das, das kennt man ja schon. Und das, was das Leben ja ausmacht, sind die kleinen Dinge und was uns und was sehr groß ist eigentlich. Und ich glaube, das hat meine Mutter damals sehr erniedrigt, diese Form von einkaufen gehen und an der Kasse so lang zu stehen und irgendwie mal auch das Gefühl zu haben, man schuldet den Menschen irgendwie was. Und ich glaube, das hat viel mit ihr gemacht und sie konnte sich nicht dagegen wehren. Und das hat viel mit Macht und Ohnmacht zu tun. Ich glaube, das.
Das versteht man eben, wenn man dieser Familie folgt, mit der wir gemeinsam am Küchentisch sitzen. Das ist ja auch der besondere Wert deines Films. Das ist im Kern der Erzählung, das ist ja eine richtige Erzählung, ja, die Geschichte des Bruders, also des älteren Bruders, der im Gefängnis sitzt, offenbar doch für eine lange Zeit dort sitzen muss, eine lange Gefängnisstrafe absitzt. Es wird nie ganz genau gesagt, was es eigentlich ist. Auch das ist eine Entscheidung. Wir ahnen schon, es muss was zu tun haben, auch mit so Lebensträumen, Begehren nach Reichtum, nach Wohlstand. Also offenbar war es dann doch so ein Eigentumsdelikt, vermute ich mal. Warum bleibt das so in der Schwebe?
Ja, als Drehbuchautorin habe ich mich ja schon sehr viel mit Krimis auseinandersetzen müssen und das war jetzt für mich primär nicht wichtig, was das ist ja schon passiert ist und das liegt in der Vergangenheit und filmisch ist ja für mich interessant, wie geht es uns als Familie damit und auch so ein Bild, ein multiperspektivisches Bild zu zeigen und deswegen habe ich das rausgelassen, weil mich das selber nicht interessiert hat. Ja, aber ausschlaggebend war schon natürlich, dass mein Bruder seine Abschiebung in der Türkei beantragt hat und für mich dann so zwei Fragen entstanden sind. Zum einen, wie ist es überhaupt denn dazu gekommen, dass er so der sogenannte Intensivstraftäter geworden ist? Für mich jedenfalls auf keinen Fall, aber so wird das nach außen suggeriert. Und wie geht es für uns weiter als Familie? Und diese beiden Fragen habe ich in den 3 Jahren irgendwie verfolgt.
Genau, so das ist die Kerngeschichte. Wie gesagt, man begreift schon ein bisschen seine Motive, die dazu geführt haben, das habe ich ja gesagt. Also das ist, glaube ich, schon klar.
Ja, also die Motive schon. Ich denke, der Punkt ist, dass wir ja nach Starnberg gekommen sind und es ist eines der reichsten Städte in Deutschland, wie du weißt vielleicht. Und wir sind da super aufgefallen, Schauobjekt schon fast gewesen in den 90er Jahren und hatten dadurch auch eigentlich nur deutsche Freunde gehabt. auch zwischen eingezwängt zwischen Villen, dieses Heim. Und da wächst automatisch ein Wunsch, so zu sein wie die anderen Kinder. Ich war in einer Schlossbergschule, also musst du dir mal vorstellen. Das ist, sagt schon so viel aus. Und dann und mein Bruder hatte einfach, glaube ich, da ganz andere Visionen. Mhm. Mein Vater ist ein Linker, der hatte nichts mit Reichtum und alles muss geteilt werden, war er. Und dann sind so, diese Dinge haben so seinen Lauf genommen. Der wollte schon groß werden. Er ist auch hochbegabt, mein Bruder. Der hat IQ von 126, glaube ich. Hat ein Hirn wie nochmal was. Und ich glaube, das war eine falsche Kanalisation schlussendlich.
Und dieser ja eigentlich abwesende Bruder im Film ist immer da. Exile Never Ends ist der erste Dokumentarfilm von Bahar Bektash, die hier erzählt von der eigenen Familie. Wir haben es ja schon beschrieben. Also der Bruder, der ältere Bruder, Tanach, ist im Gefängnis, wird aber immer zugeschaltet. Also ihr streamt mit ihm ja ständig und ständig gibt es Kontakt, weil das eben das große Thema ist. Ich wusste übrigens auch gar nicht, dass das so theoretisch möglich wäre. Also er will sozusagen die Haftstrafe damit auch verkürzen, indem er sagt, wenn ich rauskomme, sofort in die Türkei, eine Abschiebung. Das wäre so eine Möglichkeit für ihn, um eben doch früher rauszukommen? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, nicht unbedingt. Mhm. Also wäre er früher rausgekommen als zwei Drittel der Haftstrafe, müsste er in der Türkei noch absitzen.
Ach so. Mhm.
Genau. Ab der zwei Drittel Haftstrafe kannst du auf Bewährung, Abschiebung oder Therapie freigelassen werden. Und es hat ja beides jetzt nicht geklappt. Das heißt, die frühe Abschiebung hat nicht geklappt, aber auch die zwei Drittel Haftstrafe danach, die Abschiebung hat auch nicht geklappt. Deswegen ist er noch drin. Es wurde jetzt abgelehnt erneut, die Abschiebung, und wir wissen die Gründe noch nicht genau.
Und es geht dann im Film immer wieder, auch das ist ein wichtiges Thema, der Film hat viele Themen, aber eben darum, wo ist man zu Hause, wo kann man wieder heimisch werden? Ist die Türkei noch wichtig für uns zum Beispiel? Wäre das auch eine Alternative für die Familie, da vielleicht mit ihm gemeinsam hinzugehen? Also es fand ich so interessant, dass der Film immer auch um diese großen Themen kreist. Was ist eigentlich mein Zuhause? Oder auch für die gesamte Familie. Du hast noch einen jüngeren Bruder, der eben auch schwer depressiv ist, sich damit rumschlägt. Auch das hat ja Gründe, über die der Film spricht. Aber das fand ich auch so interessant, dass du das so mit zum Thema machst. Natürlich immer mit dieser Alternative, der Bruder könnte dann irgendwann wieder in der Türkei leben.
Ja, also ich finde, Exil bringt ja schon so viel mit sich. Ne? Also das heißt, wenn du einmal deine Heimat verlässt, dann hast du immer das Gefühl, du gehst quasi mit einer Hoffnung irgendwie los, etwas Neues, ein neues Leben anzufangen. Und dann bist du 30 Jahre lang hier in Deutschland und hast die Möglichkeit, oder musst wieder zurückkehren. Und irgendwie schleicht sich da ein Gefühl ein, wie, also es ist sowas Verschmolzenes zwischen Zeit und Raum. Also man weiß nicht genau, wo ist man, wo geht's dann wieder hin, wo ist es sicher, wo ist es nicht sicher, was ist überhaupt Heimat? Das sind so existenzielle Fragen, die ich jetzt gar nicht mal wirklich artikulieren kann, sondern es ist einfach eher sowas wie, es ist eher ein Gefühl, das ich versucht habe darzustellen.
Bahar, jetzt seid ihr ja alle vitische Kurden und es jährte sich gerade der Jahrestag dieses furchtbaren Anschlages mit über 30 Toten, alle vitische Kurden, die da umgebracht wurden. Und ausgerechnet an diesem Jahrestag, da musste ich jetzt auch bei dem Film so dran denken, obwohl das natürlich kein Thema ist, aber hat Demiral, also der türkische Fußballer, diesen Gruß der grauen Wölfe gezeigt. Du siehst sowas sicherlich nochmal mit ganz anderen Augen. Eure Familie sieht sowas natürlich. Ist eine Provokation, ganz klar, für alle, aber für euch sicherlich auch nochmal ein Schock und ein Schmerz.
Auf jeden Fall. Also wenn man sowas sieht, dann das bringt einen wieder Jahre zurück und wirft einen Jahre zurück und erschreckend und vor allem auch mit der Tatsache natürlich, dass mein Bruder jetzt zurückkehrt und sowas so präsent plötzlich wird und so ein Mensch, so ein junger Mensch, auch so nationalistisch in so einer Rolle, also hat uns sehr, sehr schwer getroffen. Also mir fehlen ehrlich gesagt die Worte.
Aber ich denke eben, dass dein Film, für den du ja nicht nur den Kritikerpreis bekommen hast, sondern eben auch den Nachwuchspreis in München, also bei diesem sehr wichtigen Dokumentarfilmfestival, dass der ihm auch helfen kann, eure Hintergründe zu verstehen, was ihr ihm durchgemacht habt und was das überhaupt für Menschen sind, die alevitischen Kurden. Also ich finde, ohne dass du das jetzt so direkt zum Thema machst, schwingt das immer mit und es ist auch ein ganz großes Verdienst für mich bei diesem Film.
Oh, danke, ja. Also es gibt ganz wenige alevitisch-kurdische Filmemacherinnen zum einen, darum wird das auch nicht so oft erzählt. Und ich als Drehbuchautorin versuche immer in meinen Geschichten alevitische Personen mit reinzunehmen, genau aus dem Grund, weil ich finde, das ist ganz wichtig, dass wir auch darüber erzählen können und auch Horizont von anderen Menschen erweitern können.
Und du stellst eben auch dar, wie sehr auch der große Bruder im Gefängnis zur Familie gehört. Also dadurch, dass er eben lange Gespräche mit euch führt, dass ihr immer in Kontakt seid, das ist für den jüngeren Bruder manchmal schwer zu ertragen. Also du bist da, glaube ich, die stärkere und aktivere, die sagt, nein, wir müssen diesen Kontakt aufrechterhalten. Und dafür findest du so schöne Bilder. Also ich würde sagen, es sind Kinobilder. Manchmal dachte ich so, das sieht jetzt aus wie so ein Spielfilm. So habt ihr es auch angelegt.
Ja, also ich habe mit Antonia Kilian, die die Kamera gemacht hat, mit Merit Madörin zusammen das erarbeitet. Also für uns war es wichtig, also für mich insbesondere auf Stativ zu drehen, langsame ja. Bilder, Raum zu haben zum Nachdenken, auch poetisch. Ich bin eine poetische Person. Mhm. Das war uns wichtig, irgendwie auch so einen Spielfilmcharakter mitzugeben. Und diese langen Aufnahmen haben irgendwie ganz dazu gepasst.
Und dazu gehört eben auch deine Erzählweise. Das will ich wirklich am Schluss auch nochmal betonen. Das ist jetzt kein didaktischer Film mit irgendwie großen Schrifttafeln und dann passiert das und das in der Familie oder eben vielleicht auch Bildern von früher, sondern du gehst oft so impressionistisch in die Situation rein. Deshalb fehlen ja auch manche Informationen, haben wir auch schon gemerkt in diesem Gespräch. Das ist gar nicht schlimm, sondern das nimmt einen so mit hinein. So ist ja Leben auch in der Familie. Man redet da lang oder dort lang, man sitzt zusammen oder man geht auseinander. Und diesen Familienalltag, den nimmst du so schön in deine Erzählweise mit hinein. Auch das würde mich nochmal interessieren. Also es sind ja auch dann Entscheidungen zu sagen, ja, ich mache jetzt hier einen Schnitt, weil das Leben macht da auch einen Schnitt.
Das hat aber auch den, also du hast es ganz schön gesagt, aber es hat auch noch den Hintergrund, ich finde Menschen, die ein Trauma erlebt haben, sie denken auch in Fragmenten. Also es ist fragmenteartig, das Leben. Mhm. Manche sind sehr nebelhaft, man kann sich nicht so gut erinnern. Und alles zusammen ergibt aber doch dann ein Gefühl. Und das habe ich so ein bisschen versucht zu verfolgen. Also was ist denn eigentlich, was über uns schwebt? Das ist ein Riesentrauma, es ist ein Schock, es ist viel Gewalt. Und geht es darum, das in Einzelheiten zu erzählen? Und was, also ist es für mich wichtig oder nicht? Mhm. Und es war für mich nicht wichtig, das in Einzelheiten zu erzählen. Ich wollte es aus der multiperspektivischen Sicht erzählen. Weil ich finde, eine Familie ist ein System und alles, was in der Familie passiert, beeinflusst den anderen ja auch im Grunde genommen. Und das war eigentlich meine Vision, das so von Anfang an so zu machen.
Und damit hättest du wirklich wunderbar auch die Stimmung dieses Films beschrieben, also dieses System, das wir sehen können, wo wir aber auch verstehen, wie eben weitergegeben wird über die Generationen hinweg, was Erfahrungen der Eltern waren. Das geht eben nicht weg, das ist in der Familie da. Und der Film ist durchaus bei allem, was wir beredet haben, für mich auch sehr hoffnungsvoll, weil man eben merkt, man redet miteinander, man ist füreinander da. Bei allen Schwierigkeiten und auch allen Enttäuschungen ist es ein Film über den Zusammenhalt von Familie und über das Zerbrechen von Familie. Habe ich jedenfalls so gesehen.
Definitiv gut. Das hast du ganz richtig erkannt.
Ich danke dir ganz herzlich. Bin gespannt, wie es weitergeht. Wirst du weiter in die Dokumentarfilmrichtung gehen?
Beides.
Beides machen.
Doku und Spielfilm.
Jetzt haben wir erstmal deinen ersten Dokumentarfilm Exile Never Ends im Kino zu sehen. Der erste Film von Bahar Bektash. Herzlichen Dank dir und liebe Grüße an deine Familie.
Dankeschön, Knut. Vielen Dank.
Wir wollen reden über einen Film, da kommen viele Elemente auf eine sehr starke Weise zusammen. Also wir haben einen Film mit großartigen Darstellern, Darstellerinnen. Wir haben aber auch die raue Natur, eine ganz urwüchsige Natur, die auch eine Hauptrolle spielt. Und wir haben kraftvolle, wunderbare Musik. Also ich würde sagen, es ist eine Synthese, ein Gesamtkunstwerk. Kein Wort heißt dieser Film. Also auch ein Film über Schweigen, Verschweigen, Verdrängung. Ein Film von einer Regisseurin, die erneut gezeigt hat, dass sie einen großen Stilwillen auch hat und dass sie mit Schauspielern und Schauspielerinnen wunderbar arbeiten kann. Ich freue mich sehr, dass die Regisseurin bei uns ist. Herzlich willkommen. Hanna Slak, muss dazu sagen, slowenisch-deutsche Regisseurin in Warschau geboren. Was für eine schöne Verbindung. Erstmal hallo.
Hallo, danke schön. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Und ich habe gesagt, es sind ganz wunderbare Schauspieler, aber vor allem getragen wird dein Film in diese Mutter-Sohn-Beziehung logischerweise von zwei Schauspielern. Der Junge ist Jona Levin-Nikolai, den wir an dieser Stelle ganz herzlich grüßen, den wir auch entdeckt haben für uns. Und eine Schauspielerin, die wir nun nicht mehr entdecken müssen, die wir bestens kennen als eine der besten deutschen Theater- und Filmschauspielerinnen. Und ich denke mir, mit Ich bin dein Mensch, hast du dich in die Herzen von wirklich sehr, sehr vielen Menschen hineingespielt. Freue mich sehr, dass sie bei uns ist. Maren Eggert, willkommen. Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Ich freue mich. Hallo.
Wie schwer ist es denn, Maren Eggert zu bekommen, könnte ich mir vorstellen. Also wir wissen, dass sie gerne auch ganz besondere Experimente wagt, dass du nicht so einfach so runterdrehst, sondern dir was Besonderes aussuchst. War das hier auch so, dass du ein Drehbuch hattest und sie dann gesagt hat, super, Hanna, wie war das?
Ja, ich glaube, so ungefähr war das, oder Maren? Also ja. Ich glaube, am Anfang von allem steht das Drehbuch.
Ja, sie hat mich ein bisschen überrumpelt. Ich habe das Drehbuch bekommen über die Castrin Ulrike Müller und habe es gelesen und war total begeistert, ziemlich schnell. Und dann haben wir uns getroffen. Ich dachte, ja, wir treffen uns, wir trinken Kaffee, wir gucken mal. Und dann haben wir, glaube ich, eine halbe Stunde geredet und dann hat Hanna gesagt, okay, was ist jetzt? Machen wir es oder nicht? so ungefähr. Und das hat mich echt umgehauen und das war schön. Und dann habe ich gesagt, ja.
Du zeigst dir die Geschichte einer Frau, die denken natürlich auch an Cate Blanchett irgendwie einen Augenblick, aber nur einen Augenblick, eine ganz besondere Position hat nach wie vor. Es gibt zum Glück immer mehr Dirigentinnen. Das ist jetzt irgendwann gar nicht mehr so ungewöhnlich. Aber ungewöhnlich ist vielleicht wirklich eine Figur zu nehmen, die auf der einen Seite nachher, das werden wir noch bereden, eine große Hilflosigkeit zeigt, eine Sprachlosigkeit, aber im Beruf fast eine Allmacht hat. Denn die Dirigentin, das ist schon jemand, der hat eine große Macht über viele Menschen und geht mit vielen Menschen um. Also du hast, glaube ich, diesen Kontrast hier in dieser Figur ganz bewusst so angelegt.
Ich glaube, kontrastreich war halt einfach schon die Vorlage, weil am Anfang stand die Musik tatsächlich von diesem Projekt. Am Anfang war die Musik und nicht irgendeine Musik, sondern Mahlers 5. Symphonie, was ja wirklich eine Musik ist, die hat eine ungeheuerliche Intensität, glaube ich. Das ist schon keine Fahrstuhlmusik, wie man sagt. Das ist auch eine Musik, die wir alle kennen, aber uns immer wieder umhaut, glaube ich. Und in dieser Musik hört man eben diese Kontraste und diese Widersprüche. Und mich hat in Verbindung zu dieser Musik, haben mich zwei Sachen interessiert. Jetzt komme ich zurück zu deiner Frage. Und zwar, was macht es mit einer Person, wenn sie sich über einen langen Zeitraum intensiv täglich mit dieser Musik beschäftigt? Wie wirkt das auf einem? Und das Zweite, was mich interessiert hat, war, wie könnte man diese Musik in eine Filmgeschichte übersetzen? Mhm. Also es geht sozusagen um eine Adaption Mahlers 5. Symphonie in eine Filmform.
Und du spielst im Nina, diese Dirigentin. Durch dich geht die Musik ja auch durch. Und wir sehen, was ich mir sehr schön finde, durchaus auch lange neben all dem, was auch noch verhandelt wird, wie sie mit der Musik arbeitet, wie sie die Musik für sich erfasst, wie sie sie auch vermitteln muss. Das ist ja ihr Job, also die Orchestermitglieder zu begeistern. Wie ging es dir mit Mahlers 5?
Ja, das war natürlich eine Ungeheuerlichkeit und ich war total aufgeregt, weil ich mich öfter schon im Leben, auch schon als Kind, der Beruf des Dirigenten, der Dirigentin interessiert hat. Das ist ein sehr charismatischer Beruf und ich habe viel mit klassischer Musik immer schon zu tun gehabt und fand es irgendwie halt total, es ist ja auch das Schöne an meinem Beruf, dass ich immer wieder so irgendwie in mir fremde Bereiche so reinschnuppern kann und das gab dann tatsächlich eine relativ lange Vorbereitung mit natürlich für dieses Dirigieren und das ist schon Wahnsinn, was da passiert. Also selbst wenn man es irgendwie nicht kann, steht man vor 80 Leuten, so im Orchester, also bei uns waren es, glaube ich, ungefähr 80, weiß nicht mehr genau. Das ist total euphorisierend, da irgendwie den Ton anzugeben, auch wenn man es jetzt vielleicht nur spielt oder bei mir hatte ich passagenweise das Gefühl, ich dirigiere wirklich ein Stück und dann wieder nicht, natürlich. Ich kann mir schon vorstellen, dass das so Machtgefühle auslöst, ne? Weil man einfach der ist, der vorangeht sozusagen, muss man, ja, man muss vor der Musik sein, das ist auch das Schwierige. Und halt alle bündeln, allen sagen, wo es lang geht und halt die Menschen, also die Musiker auch so begeistern, dass sie eben auch mitgehen diesen Weg. Und das fand ich einen ungeheuerlichen Vorgang und das war für mich total aufregend und ich war zum Beispiel auch während des Films nie, also Nina ist ja viel alleine in der Landschaft oder so, aber ich hatte immer diese Musik im Ohr. Also oft haben wir sie auch zwischendurch noch gehört, aber ich hatte auch, weiß nicht, ich habe sie einfach morgens gehört und hatte sie dann noch im Ohr und ich war nie allein, ich war immer mit der Musik.
Die hält ja auch für uns nach, nicht? Also der Anfang ist auch so stark, die Musik ist immer da, selbst auf der einsamen Insel. Vielleicht die Frage noch, was sie für ein Typ ist als Dirigentin, weil auch da haben wir immer so Klischees im Kopf, auch befördert durch Filme manchmal nicht, also die Tyrannen. Ich hatte so das Gefühl, sie wirbt schon um Vertrauen bei den Leuten.
Ich glaube schon, dass sie eher eine ganzheitliche Dirigentin sozusagen ist. Wir sehen sie jetzt hier, glaube ich, in einer Art Krise, weil sie verlernt hat, in all ihrem Willen etwas gut zu machen, ihre Umgebung wahrzunehmen, also eben nicht nur, was wir nicht nur bei Lars, bei ihrem Sohn sehen, sondern auch in den Proben. Sie kriegt dieses Adagietto nicht geknackt, sie weiß nicht, sie braucht irgendwie einen neuen Input. Und deswegen glaube ich, dass sie eigentlich eine sehr ganzheitliche, offene, durchlässige Dirigentin ist. Aber an dem Punkt, wo wir sie sehen, etwas verkrampft oder verhärtet ist oder irgendwie nicht weiterkommt.
Was man auch verstehen kann noch dazu mit diesem Konflikt, der dann entsteht zu Hause. Also auf Arbeit, da ist sie, wie du so schön sagst, durchlässig und hat eine Offenheit und ist da, wohingegen der Sohn ja selbst in einer ganz schwierigen Lage gerade steckt. Das ist ja auch ein Thriller-Element. Es wird gar nicht zu viel verraten, weil da gibt es durchaus so ein Element von Spannung. Aber dass er in einer ratlosen, in einer hilflosen Lage ist, das spüren wir sehr schnell. Aber sie spürt es offenbar nicht, jeweils lange Zeit nicht. Warum sieht sie da nicht genauer hin? sehen?
Ich glaube, das geht hier mehr um Verdrängung als um das Nichtspüren. Mhm. Und was Spannung angeht, da war mein Vorbild wirklich für diesen Film Hitchcock. Ich wollte so einen hitchcockischen Film schaffen, auch in Verbindung zur Natur, weil in seinen Filmen die Natur auch immer eine, ich meine, davon wird nicht viel geredet, weil die Spannung ja so sehr im Vordergrund steht und die großartigen Schauspielerinnen und Schauspieler bei Hitchcock, bei mir auch. Aber bei Hitchcock spielt tatsächlich die Natur immer eine große Rolle und das habe ich mir so ein bisschen als stilistische Vorlage genommen für diesen Film. Ja, das ist also tatsächlich aus der Musik heraus wurde diese Geschichte entwickelt und die Geschichte folgt halt wirklich den fünf Sätzen der Mahlers fünfte Symphonie. Es ist wirklich eine Adaption von Mahlers fünfte Symphonie. Das heißt, jede Szene folgt, also den 80 Minuten des Films folgen den 70 Minuten den Symphonie. Und deshalb wussten wir auch immer, wo wir uns in der Musik befinden. Für jede Szene rhythmisch und so weiter. Nicht nur für die Schauspielerinnen und Schauspieler, aber auch für Kamera, für Bewegungen innerhalb des Shots. Und es geht darum, dass diese Hauptfigur ist jemand, der verlernt hat, zuzuhören und auf allen Ebenen verlernt hat, zuzuhören. Meine Idee war, dass diese Person sowohl im persönlichen Leben als auch im beruflichen Leben den gleichen Problem in diesem Moment hat. Aber der Problem zeigt sich auf verschiedenen Ebenen.
Aber genau das, was du so richtig beschreibst, diese Verknüpfung, ist ja das Problem, dass sie genau die nicht versteht. Dass sie denkt, immer mein Berufsleben und mein Privatleben, die haben miteinander nichts zu tun. Beziehungsweise es geht immer auf Kosten des jeweils anderen Bereichs meines Lebens. Bei uns im Studio sind Hanna Slakti, Regisseurin und die Autorin und die Hauptdarstellerin Maren Eggert des Films Kein Wort. Wir haben jetzt die Lebenslage ganz gut beschrieben, nehmen jetzt eigentlich überhaupt die Reise in Angriff. Also wir fahren jetzt auf diese Insel. Und das ist ja eigentlich der Kern des ganzen Films, dass man gemeinsam auf einer Atlantikinsel ist mit dem Sohn, der ganz offensichtlich in tiefen Schwierigkeiten steckt. Da ist was Schreckliches vorgefallen. Er selbst hat einen rätselhaften Unfall. Und irgendwann, Maren, wird jetzt der Mutter doch schon klar, wir müssen jetzt doch was gemeinsam machen. Das alles knirschend kann man übrigens auch verstehen. Enger Zeitplan, wichtiges Konzert. Also jetzt loszufahren, ist ja eigentlich schon mal eine Geste, muss man ganz klar sagen. Auch wenn sie da das nicht unbedingt wahnsinnig gern macht, aber sie spürt ja schon, dass irgendwas passieren muss zwischen den beiden.
Natürlich spürt sie es und dass sie das rausschiebt und verdrängt, hat ja damit zu tun, dass sie einfach mit dieser Musik an einem Punkt ist, wo sie gerne da dranbleiben würde. Und das ist ja irgendwie auch menschlich, dass man sozusagen, wenn man so kurz vor der Lösung eines beruflichen Problems steht, dass man dann auch dabei bleiben möchte. Und natürlich kann man zu einem Kind nicht sagen, pass auf, ich mache das jetzt noch 10 Tage und dann kommst du mit deinem Problem. Geht natürlich nicht und das wird ihr natürlich auch klar. Und er fordert es ja auch sehr massiv ein. Das ist nicht zu übersehen. Und und sie denkt aber, glaube ich, in dem Moment auch noch, dass sie beides noch hinkriegen wird. So in ihrer, doch muss man sagen, Selbstüberschätzung.
Wird immer komplizierter auf der Insel, muss man auch sagen. Also der Junge öffnet sich ja nicht sofort. Wie alt ist der etwa so? 15,
würde ich sagen? Ja, so würde ich sagen. Also die Idee war, dass dieser Sohn, Lars heißt er im Film, der von Jona Levin Nikolai gespielt wird. Wir wollten da einen Jungen haben, der immer noch kindlich wirkt, aber auch schon männlich, also dass so, der so an der Schwelle steht, dass es Momente gibt, wo seine Vulnerabilität noch sehr stark kindlich durchscheint und andererseits gibt es auch Momente, wo seine Stärke und seine potenzielle Aggressivität aber auch sehr prägnant ist.
Das macht übrigens hervorragend, also ist wirklich sehr eindrucksvoll, genauso wie es eindrucksvoll ist, finde ich, Maren, wie du jetzt ihn ja spiegelst. Also es ist ja immer eine Spiegelung, gerade bei Mutter und Sohn, Mutter und Tochter, man sieht sich in dem anderen und der andere sieht sich dann wiederum in den Eltern. Und da dachte ich mir, klar, es ist eine besondere Situation, es ist was ganz Furchtbares passiert, das wissen wir ja alle. Aber dass der so drauf ist, das kennt man von pubertierenden Kindern auch so. Also da muss gar nicht was Schlimmes passiert sein. Also dieser Unwille, mit der Mutter zu reden, dass die Mutter nervt, dass die peinlich ist, dass sie nicht den richtigen Ton findet. Ich finde, das hebt den Film auch schon über diesen eigentlichen Fall hinaus und es ist was ganz Universelles, diese Sprachlosigkeit zwischen Eltern und Heranwachsenden.
Ich glaube, man denkt ja immer, nein, meinem Kind passiert ja nichts Schlimmes. Ne? Deswegen geht sie natürlich erstmal davon aus, dass er einfach irgendwie schwierig ist und irgendwie denkt so, nee, das lasse ich mir jetzt nicht irgendwie von dir vorschreiben, dass ich mich jetzt auf dich zu konzentrieren habe. So, das kann man ja erstmal nachvollziehen. So im Laufe des Films wird dann klar, dass es irgendwie um mehr geht und dass es ein existenzielleres Problem ist, was er hat und was damit auch sie hat. Ich glaube aber am Anfang, ja, ist es tatsächlich noch nicht so sichtbar.
Man kann dieses Unbehagen auch im eigenen Körper irgendwie ganz gut nachvollziehen, finde ich, und diese Sprachlosigkeit. Und Hanna, ich denke, mir ist es gar nicht so einfach, ein Buch aufzuschreiben und einen Film zu inszenieren, davon handelt, dass zwei Menschen nicht miteinander reden können?
Ich weiß es nicht. Also ich werde immer wieder gefragt, wie es ist, mit Schauspielerinnen zu arbeiten, die nicht mit Wörtern kommunizieren. Und ich meine, unsere menschliche Kommunikation verläuft ja über so viele andere Kanäle auch gleichzeitig. Es geht ja nicht um das, um die verbalisierten Gedanken, es geht um die Gedanken. Und die kann man auf verschiedene Art und Weise ausdrücken. Und es geht darum, in diesen Gedanken präzise zu bleiben und zu wissen, was denken sie gerade jetzt und wo entstehen die Missverständnisse zwischen den beiden. Und die müssen auch nicht verbal sein, weil wir ja einander auch körperlich sehr stark ablesen. Und das, so haben wir ja auch gearbeitet. Wir haben tatsächlich sehr viel körperlich gearbeitet. Und ich glaube, manchmal ist es für mich tatsächlich so, dass für mich in Filmen zu viele Worte sind, obwohl unser nächster Film wird ja sehr wortreich sein.
Also es gibt schon wieder ein gemeinsames Projekt. Ja, okay.
Genau. Also es geht immer wieder, ich weiß nicht, ich glaube, in meiner Arbeit mich interessiert auch immer wieder, andere Sachen auszuprobieren. Mhm. Also jetzt habe ich Hitchcock ausprobiert.
Jetzt hast du, genau.
Ich bin immer froh, wenn ich eine Figur habe, die nicht mit Worten ihre Gefühlslage erklären muss. Ne? Und ich muss an dieser Stelle auch wirklich ein großes Lob an Jonah aussprechen, der also mit seinen jungen Jahren das total gut konnte, sich dazu öffnen für diesen stummen Dialog oder wie man das nennen möchte, oder diesen Austausch von Emotionen, Gedanken auf anderen Ebenen. So, das hat er wirklich gut gemacht.
Ich meine, Filmkunst fing stumm an, wollen wir nicht vergessen, gerade hier in Babelsberg. Es gab erstmal eine Stummfilmzeit, wo man sich nur körperlich ausgedrückt hat, nur mit dem Gesicht und mit dem Körper. Jetzt haben wir also dieses Paar im Zentrum. Es gibt noch andere tolle Schauspieler, wenigstens erwähnen wollen wir. Mariam Zare, Medina Bou, also es sind noch andere da, aber es steht schon im Kern, diese Beziehung in dieser Landschaft. Und die müssen wir unbedingt erwähnen, auch die Kamerafrau, finde ich, Claire Maton, die also grandiose Bilder gefunden hat. Es ist rau, es ist zerklüftet. Die hatten mal irgendwie was ganz anderes erwartet. Im Sommer waren sie da offenbar öfter mal, da war es natürlich anders. Jetzt in dieser Zeit ist die Insel plötzlich auch feindlich, unwirtlich. Und das ist ein wichtiges Element, finde ich, weil die Insel ergreift auch Besitz von ihnen. So habe ich es empfunden jedenfalls.
Hm. Ja, jetzt sind hier verschiedene wunderbare Wesen in dieser Frage. Einerseits Claire Maton, die großartige Kamerafrau, die wirklich ganz was Besonderes ist. Und das andere Wesen ist ja die Insel selbst, die ja auch eine Rolle in diesem Film übernommen hat.
Man ist verliebt in die Insel.
Ich bin verliebt.
Immer noch?
So, du musst das aber nicht so öffentlich sagen. Wir haben diese Affäre noch nicht offengelegt. Nee, es stimmt schon. Ich habe eine Liebesbeziehung mit der Insel. Und diese Insel war immer sehr großzügig zu mir und zu uns und zu diesem Film. Und das war auch Claire. Und unser Einsatz mit Claire jetzt, wir wussten, dass es schwierig ist, dort einen Film zu drehen, weil wegen den Veränderungen, also da steht nichts fest. Also es ist alle 30 Minuten ist alles anders. Die Gezeiten, das sind die größten Gezeitenunterschiede in Europa. Das Licht ändert sich ständig. Man kann ja nicht wirklich davon ausgehen, dass man für eine Szene immer Licht hat. Es ändert sich alles ständig. Und wir haben schon ziemlich am Anfang entschieden, wir wollen nicht dagegen arbeiten. Wir dachten, ja, das ist ein Film über das Zuhören. Lass uns das auch in unsere Arbeitsweise mit reinnehmen. Wir wollen der Natur zuhören.
Also es war wahnsinnig toll. Das ist eine Insel, die, muss man sagen, im Sommer wirklich sehr gut besucht ist. So, und voll mit Menschen und sehr belebt und wahrscheinlich auch sehr lieblich und alles schön und so. Und das war toll, das im Winter zu sehen. Und ich war oft also an den freien Tagen die Einzige am Strand und bin irgendwie stundenlang gelaufen. Das ist natürlich wunderschön. So. Und ich bin sowieso gerne am Meer. Also ich bin Meermensch und irgendwie, ja, da war ein Riesengeschenk, da einen Monat zu verbringen.
Wollen wir es noch für alle verraten, wie die Insel eigentlich heißt und wie man da hinkommt?
Ja, die Insel heißt Belle-Île-en-Mer. Das ist die größte von den bretonischen Inseln und die westlichste. Und es ist tatsächlich dort im Winter sehr rau, aber leer, menschenleer und wunderschön. Also es ist ein Wandergebiet. Ständig, man muss bei jedem Schritt aufpassen. Man darf nicht zu sehr abgelenkt werden. Und ich bin die ganze Zeit um die Insel gewandert. Und es ist einfach, ja, so ist diese große Liebe entstanden.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Kein Wort ist jetzt im Kino zu sehen. Wir haben es gehört. Ein Film mit einer großen inneren Spannung, auch zwischen den Figuren, in den Figuren selbst. Ein Film über Sprachlosigkeit, über Misstrauen. Übrigens auch ein ganz wichtiges Thema in diesem Film. Aber immer auch, und das wollen wir nicht vergessen, geht es um die Hoffnung, die in so einer Ausnahmesituation, wo ja alle irgendwie entgrenzt sind, ja entstehen kann. Gerade weil alles ganz anders ist, könnte es auch wieder besser werden. Mehr will ich jetzt gar nicht sagen, nur, dass es ein sehr eindringliches und sehr genaues Kammerspiel ist in rauer Natur. Vielen Dank, dass ihr da wart, Hanna Slack und Maren Eggert. Freue mich auf den nächsten Film. Dankeschön.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Wir sprechen jetzt über einen Film mit einem zugegeben etwas bombastischen Titel. Ein Leben für die Menschlichkeit, Abbé Pierre, heißt er, gedreht von dem französischen Regisseur Frédéric Tellier. Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der in Deutschland kaum bekannt ist. Auch ich habe erst durch diesen Film überhaupt was über ihn erfahren. Aber in Frankreich ist dieser Priester Abbé Pierre eine Institution. Und darüber spreche ich jetzt gleich mit Katja Nicodemus, die ich erstmal herzlich grüße und die ja sehr oft in Frankreich ist. Hallo.
Hallo, bonjour Knut.
Bonjour Katja. Kennt man ihn denn in Frankreich? Also da ist er ja ganz offensichtlich eine große Persönlichkeit. Und vielleicht kannst du uns erstmal erklären, wer ist überhaupt dieser Abbé Pierre?
Ja, das ist wirklich interessant, dass dieser katholische Priester Abbé Pierre hierzulande kaum bekannt ist. So eine deutsche Entsprechung wäre wahrscheinlich eine Mischung aus Franz Beckenbauer und Mutter Teresa, so ungefähr, was die Prominenz betrifft. Und dieser Priester, Jahrgang 1912, der kam aus einer reichen Familie, war dann Mitglied des Kapuzinerordens und Mitglied der französischen Résistance in den 40er Jahren. Also er versteckte Juden und andere Verfolgte und brachte sie über die Grenze in die Schweiz. Und nach dem Zweiten Weltkrieg war er mehrere Jahre, kann man sagen, Politiker, Mitglied der französischen Nationalversammlung. Da war er schon eine faszinierende Figur. Er wetterte zum Beispiel dagegen, dass Frankreich sein Vermögen in den Indochina-Krieg steckte, also weiter Krieg führte, sich aber eben nicht um die eigenen armen und mittellosen Schichten kümmerte. Und dann kam eben der große Schritt. Ende der 40er Jahre gründete der Abbé Pierre die Organisation Emmaüs oder Emmaus, die eben Sperrmüll sammelte, Haushaltsgegenstände und den Gewinn eben Obdachlosen und Armen zur Verfügung stellte. Besonders übrigens im schrecklichen Winter 1953, 54, da erfroren ja die Menschen auf den Straßen von Paris, die Obdachlosen, und er erzeugte sozusagen eine riesige Solidaritätswelle im ganzen Land. Und wie man weiß, Emmaus oder Emmaüs, das wurde ja eine riesige Organisation, eben bald auch international, auf anderen Kontinenten. Und der Abbé Pierre, der wurde eben zu einer Institution, zum, kann man sagen, unabhängigen politischen, sozialen Kraft. Ich meine, Leute wie Charlie Chaplin unterstützten ihn, gaben ihm viel Geld. Und bis zu seinem Tod 2007 trat er eben unerschütterlich für ein gerechtes Frankreich an, für den Gemeinschaftssinn. Für sein Stichwort war Insurrection de la Bonté, also Aufstand der Guten, also eine ganz große soziale Figur.
Katja, wie erzählt jetzt der Regisseur Frédéric Tellier von diesem bewegten Leben? Ist das so ein klassisches Biopic, wo man all die Stationen, die du gerade beschrieben hast, dann noch sieht?
Es ist ein klassisches Biopic. Das klingt aber manchmal so ein bisschen abwertend, das Klassische, weil dieser Benjamin Laverne, der Hauptdarsteller, das ist ein Theaterschauspieler, bekannt eben sehr bekannt in Frankreich, der verkörpert den Abbé Pierre wirklich vom jungen Mann bis zu dessen Tod. Und ihm gelingt wirklich die Zeichnung einer wirklich charismatischen Figur. Also er spielt diesen Menschen, der immer wieder fast an der Last seiner Aufgabe auch zerbricht. Und der Film zeigt sehr schön, dass dieser Priester Abbé Pierre in den 60er, 70er Jahren, ja, man kann sagen, zum Popstar geradezu wurde, zum sozialen Popstar, dass er aber die Sache, für die er einstand, eben nie verraten hat. Und der Film ist eben auch das Porträt des Nachkriegsfrankreich, das sich ja als, kann man sagen, als Demokratie und Sozialstaat erfinden musste erst. Und es ist ein episches Werk, man kann sagen, mit großen Bildern, ja, eben streckenweise klassisch, konventionell, aber man ist die ganze Zeit gebannt vom Sog der Hauptfiguren. Der Film ist wirklich bis in die kleinsten Rollen übrigens irre gut gespielt.
Na, du hast den Hauptdarsteller eben schon erwähnt, also Benjamin Laverne. Vielleicht kannst du noch was sagen, weil du sagst, der Cast ist so bemerkenswert, zu den anderen Darstellern in den anderen Rollen.
Er ist eigentlich ein riesiger Ensemblefilm, aber eine weitere Darstellerin, die ragt wirklich heraus, weil der Abbé Pierre, der hatte eine Mitstreiterin, nämlich die ehemalige Kirchenangestellte Lucie Courtas. Und die beiden haben sich in der Résistance kennengelernt. Sie hat seinen Pass gefälscht und gab ihm das Pseudonym Abbé Pierre. Und die beiden haben eben Emmaus zusammengegründet und arbeiten 40 Jahre, haben die zusammengearbeitet. Und das war auch eine platonische Liebe, die der Film sehr subtil erzählt. Und eben Lucie Courtas, die wird gespielt von Emmanuelle Bercot mit einer Wahnsinnsenergie. Also sie bringt wirklich den Pragmatismus und den Realitätssinn auf die Leinwand, die es eben gebraucht hat, um die Vision dieses Priesters erst umzusetzen.
Katja, dann noch ein letztes Wort. Wir schauen ja gerade besonders interessiert oder auch bestürzt nach Frankreich im ersten Wahlgang. Die rechtsradikale Partei Front National hat die meisten Stimmen bekommen. Es kommt ja zur Stichwahl. Also man sieht den Film vielleicht jetzt auch mit etwas anderen Augen und versucht, Frankreich zu verstehen. Also sagt er uns auch irgendwas zur aktuellen Lage in Frankreich?
Ich finde es wirklich bezeichnend. Auf Französisch heißt der Film ja Abbé Pierre, une vie de combat. Also nicht ein Leben für die Menschlichkeit, sondern ein kämpferisches Leben. Und in dem Film wird klar, dass das Engagement des Abbé Pierre wirklich aus dem Kampf entstand, nämlich dem Widerstand gegen den Faschismus und der Empathie mit den Opfern und Verfolgten. Und das ist so wichtig, weil eben, du hast gerade gesagt, bei den Wahlen in Frankreich gerade eine rechtsradikale Partei stärkste Kraft geworden ist, deren Vorsitzende Marine Le Pen darf man ja in Frankreich Faschistin nennen, ganz legal, das muss sie aushalten. Die ist ja auch eine Volkstribunin, ja, und so wie ihr zutiefst antisemitischer Vater es war, Jean-Marie Le Pen, also eine Frau, die nach unten tritt, gegen Migranten, die Hass und Verachtung sät. Und deswegen ist der Film so interessant, weil man sieht, dass es in Frankreich auch eine andere soziale, politische Kraft gab, eine Communauté, eine Gemeinschaft, der es um ein Gegenteil ging, nämlich Solidarität und Menschenliebe. Und diese Kraft ist, glaube ich, noch nicht verschwunden. Ich glaube, es gibt Hoffnung und das zeigt auch dieser Film.
Also ein vorbildliches Leben, so kann man es, glaube ich, schon bezeichnen, ja. Das Leben des Abbé Pierre. Ein Leben für die Menschlichkeit, so heißt dieser französische Film bei uns. Für uns gesehen von Katja Nicodemus, bei der ich mich herzlich bedanke. Dankeschön.
Gerne, Knut.
Radio 1. Nur für Erwachsene.